sind Gehilfen der Freude. Wir haben gelernt, Gnade und Friede sei euch vermehrt, dass wir uns so begrüßen. Die Verse von letzter Woche sind mir immer wieder durch den Kopf gegangen, 2. Petrus 1, Vers 4, wo es heißt, uns sind die kostbaren, allergrößten Verheißungen geschenkt. Da musste ich immer wieder die ganze Woche drüber nachdenken, was das bedeutet und was für kostbare Verheißungen es gibt und welche allergrößten Verheißungen es gibt. Und allein schon das Wort Verheißung hat mich beeindruckt. Das heißt ja, es ist eine verbindliche Zusage Gottes an uns, an sein Volk. Es ist ein Versprechen. Und wo gibt es das heute noch, verbindliche Zusagen? Aber bei Gott gibt es eine verbindliche Zusage an uns, gell? Ein Versprechen. Auf das können wir uns stellen. Und das heißt ja auch in 2. Korinther 1, Vers 20, wer so viele Verheißungen, die uns allergrößten Verheißungen uns geschenkt hat, in ihm ist das Ja und das Amen. Bei ihm heißt es Ja und Amen. Das heißt nicht vielleicht, das heißt nicht eventuell, es könnte sein, mal schauen. Nein, bei ihm ist es Ja und das Amen zu Gott. Ist das nicht schon kostbar? So einen Gott haben wir, so eine Zusage an uns. Es gibt ja auch dieses Lied, denn das Wort Gottes ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das hält er gewiss, ganz gewiss. Was er zusagt, das hält er gewiss. Lobt den Herrn für so einen Gott, den wir haben. Und heute feiern wir den Tisch des Herrn. Und es gibt auch einige Zusagen, die der Herr da macht. Zum Beispiel, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns unsere Schuld, unsere Sünden. Aber es gibt noch mehr Zusagen. Ich lese mal vor aus 1. Petrus 3, Vers 18. Denn auch Christus ist einmal wegen der Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu bringen. Lob den Herrn, das ist das Ziel, gell? Einerseits ist er für uns gestorben, er hat sein Blut vergossen, das zeigt der Wein, gell? Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, uns zu ihm zu bringen, gell? In die Gemeinschaft mit ihm, in die Gegenwart mit ihm, ihm nahe zu sein wieder, zu unserem Gott und Vater. Und wie hat er das gemacht? Das hat er gemacht durch Christus. Er ist unser Anteil geworden. Das zeigt das Brot auch. Christus ist unsere Versorgung geworden. Ich lese vor Römer 8, Vers 32 dazu. Er, der selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat sich einerseits hingegeben, gestorben für uns, aber er hat sich auch dir gegeben. Ja, er hat sich uns gegeben. Wir haben Anteil an ihm. Oder Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Herr macht heute Wohnung in uns. Das ist nicht kostbar. Das ist eine große Verheißung. Oder der Psalm 73 von Asaf. Er spricht über die Welt und die Dinge der Welt und er hadert damit, dass die Ungerechten, dass es denen scheinbar so gut geht und den Gerechten, dass sie so viel leiden müssen. Und dann gibt es eine Wendung in dem Psalm. Da geht er in das Heiligste Gottes hinein und auf einmal wendet sich sein Blick und er sieht die Dinge, wie Gott sie sieht. Und dann bezeugt er in Vers 25 und 26, wen habe ich im Himmel außer dir? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mein Leib und meine Seele verfallen, aber Gott ist alle Zeit meines Herzens Stärke und mein Anteil. Amen. Oder Epheser 1, 21 und 22, gell, wo dieser Christus über allen Dingen steht und er ist der Gemeinde gegeben, den Herrn. Diesen Christus, der ist der Gemeinde gegeben, um sein Reich hier auf die Erde zu bringen. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Den Tisch des Herrn, den hat der Herr eingesetzt, als er hier auf der Erde war und wir feiern ihn jede Woche, bis der Herr wiederkommt. Und wir haben auch diese Hoffnung, gell, dass er bald wiedergekommen und damit aber auch, dass wir auch in Zukunft und in aller Ewigkeit in seiner Gegenwart sein werden, bleiben. In seiner Gemeinschaft. Da lese ich zum Schluss Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Thron, die sprach, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen zelten und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein. Lob den Herrn. Ja, lass uns Lied 356 noch singen.
Wer wird an der heiligen Stätte vor ihm stehen? Wer wird hinauf zum Berge Gottes gehen? Die, die reinen Herzens, die, die wollen nur dich. Die werden schauen, o Herr, dein Angesicht. Ja, Herr, wir kommen zu dir, Herr. Suchen dein Angesicht heute Morgen aufs Neue. Herr, wollen dich berühren, wollen dich schmecken, dich noch mehr erkennen, dich ergreifen, dich erfassen, noch mehr Gemeinschaft haben mit dir. Du bist unser reicher Anteil. Teile dich aus deiner Gemeinde. Lass alle Geschwister etwas empfangen heute von dir, dass wir vorankommen können, deinem reinen Herzen, dich zu loben, deinen Namen groß zu machen. Amen.
Wir haben in der Hausversammlung gerade die Passion Jesu und es passt jetzt gut zu seinem Tisch, weil wir an ihn gedenken sollen. Ich lese ein paar Verse aus Matthäus 27 vor, ab Vers 27. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten die ganze Schar gegen ihn, zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um und sie flochten eine Dornenkrone, setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und sie beugten die Knie vor ihm, verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, du König der Juden. Und sie spieen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Mich hat berührt, dass er so tapfer durch diesen ganzen Prozess gegangen ist. Es war nicht nur die Kreuzigung, gell, sondern diese Lästerung auch, der psychische Terror, den er erfuhr. Aber er wurde so gestärkt, gell, durch das Gebet in Gethsemane, wo er wirklich Angst hatte vor dem ganzen Prozess. Aber er wurde so gestärkt, gell, dass er tapfer durchgegangen ist und bestimmt auch in dem Bewusstsein, dass er es für uns tut, gell, dass er es in Liebe tut. Auch in dem Moment, wo er sich zu Petrus umgewandt hat, als der ihn gerade das dritte Mal verleugnet hat, das zeigt, er hat uns mitgenommen. Lob den Herrn. Amen.
Der Herr hat so viel getragen, aber er wusste, wofür. Herr Jesus Christus, er wusste, was danach kommt. In Hebräer 12, Vers 2 steht, auch wir, indem wir wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, welcher, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz und die Schmähung und die Schande erduldet, der Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er hat auf das Ziel geschaut, auf die Herrlichkeit danach. Er wusste, was danach kommt. Wir auch. Oh, wir haben die allergrößten Verheißungen geschenkt bekommen, dass wir zu seiner eigenen Herrlichkeit bestimmt sind, berufen sind. Das ist zu gewaltig. Zu seiner eigenen Herrlichkeit. Deshalb schauen wir nicht auf jetzt, sondern auf seine Herrlichkeit, die er uns verheißen hat.
seit heute Morgen ist ein Vers in meinem Herzen. Und der wird mir noch kostbarer heute Morgen hier in der Versammlung. Das ist Matthäus 13, Vers 45 und 46. Wiederum ist das Reich der Himmel einem Kaufmann gleich, der schöne Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Der Herr suchte. Er suchte eine wirklich sehr, sehr kostbare Perle. Und dann hat er sie gefunden. Die Wertschätzung für die Gemeinde ist so gestiegen in meinem Herzen, ja. Der Herr hat alles gegeben. Und wie vorher auch in dem Zeugnis rauskam, er hat nicht nur den Kreuzestod erlitten, sondern so, so viel mehr. Er hat alles gegeben, sein ganzes Leben, für diese kostbare Perle. Amen.
Lied 94.
Was ist das Kostbarste, was Gott auf dieser Erde hat? Wir haben das vorhin am Tisch des Herrn ja schon angesprochen. Wofür hat er sich wirklich hingegeben? Für dich? Für mich persönlich? Ja, auch. Zur Vergebung der Sünde, ja. Aber, wie Epheserbrief sagt, er hat es immer getan mit einem Ziel vor Augen. Was ist das? Die Gemeinde. Er, der Erlöser des Leibes. Damit ist die Gemeinde gemeint. Und er hat sich selbst hingegeben für die Gemeinde. Ist das nicht wunderbar? Sehr erstaunlich. Aber das ist Gottes Sichtweise. Die brauchen wir auch. Und lobt den Herrn, dass wir heute Anteil haben dürfen am Aufbau seiner Gemeinde. Wir haben das in der Hausversammlung auch sehr genossen. Aber anhand eines, wie soll man sagen, schwierigen Beispiels. Ihr kennt alle die Geschichte, wo Johannes der Täufer im Gefängnis landet. Johannes der Täufer war doch der Größte vom Fleisch von Frauen geboren, sagt der Herr selber. Und er war im Alten Testament schon vorhergesagt worden. Der kommt, der wird Christus, dem Messias, den Weg bereiten. Wunderbar. Er kommt und sagt, als er Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und zu seinen Jüngern sagt er, folgt Jesus nach. Und zwei machen das, gehen zu Jesus. Aber er selber behält seine Jünger. Er geht selber nicht hin. Und am Ende, er landet im Gefängnis. Und es heißt, da kommen dann die Jünger des Johannes zu Jesus und fragen ihn, wir sollen dich fragen von Johannes. Bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Kennt ihr die Frage? Was ist das für eine Frage? Was ist in dem Jungen passiert? Jetzt sitzt er im Gefängnis. Er war brauchbar für Gott. Er hat dem Messias den Weg bereitet, ohne Zweifel. Und jetzt? Bist du das? Was hat er? Hat er die Vision verloren? Du kannst sagen, ja, leider. Vielleicht, leider, ja. Sonst hätte er die Frage nicht gestellt. Und genauso, weißt du, wie wir genießen und singen, Halleluja, wir sind im Aufbau der Gemeinde des Herrn. Du darfst die Vision nicht verlieren. Ist das wirklich die Gemeinde des Herrn? Johannes hat einen Fehler gemacht. Welchen? Er hat nicht seine Jünger aufgegeben. Er hätte doch sagen können, komm her, wir folgen alle gemeinsam Jesus nach. Wo ist das Problem? Wenn du was für dich behältst, deine Ehre, deinen Dienst, du willst nicht loslassen, dabei ist der Messias und sein Werk schon da, dann kann sein, dass du ein Problem kriegst. Kann sein, dass du die Vision verlierst. Kann sein, dass Gott deinen Dienst beendet. Aber lob den Herrn. Wir haben noch heute diese Gelegenheit, zu ihm zu kommen, bei ihm zu bleiben. Um jeden Preis. Lob den Herrn.
Lasst uns gemeinsam die Verse lesen. Im 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 11.
Lob den Herrn. Ja, Vater, wir danken dir für diese Versammlung. Rede du weiter zu uns. Herr, lass uns deine Stimme hören und ganz auf dich ausgerichtet sein. Danke für deinen Sohn, Herr. Danke, Herr, dass du uns auch zur Gemeinde geführt hast. Und dass du dein Haus weiter bauen willst, deine Kostbarkeit. Wirke du auch, Herr, heute in dieser Versammlung dafür. Amen. Ja, ich habe mal diese Versammlung überschrieben. Wachset in der Gnade und Erkenntnis Jesu. Das ist der letzte Vers im 2. Petrusbrief. Er drückt das auf eine andere Art und Weise aus, was hier in diesen Versen, ja, in erster Linie 5 bis 7 beschrieben wird. Es geht darum, dass wir wachsen. Wir alle haben das Leben Gottes empfangen. Und dieses Leben, das will zur Reife kommen, das will zunehmen. Wenn du ein Haus baust, das bleibt wie es ist, das verändert sich nicht. Braucht auch nicht so viel Pflege. Aber was Lebendiges, das braucht viel Pflege und es nimmt zu und wächst und entwickelt sich. Ich habe in den vergangenen Wochen Freude gehabt, Zucchini-Pflanzen anzupflanzen im Garten. Und das war so eine Freude zu sehen, wie aus diesem kleinen Samen zuerst sollen die Keimblätter kommen und dann kommen die ersten Blätter, dann kommen Blütenknospen, dann geht die Blüte auf und dann aus dem Stängel, da gibt es eine Verdickung und eine Zucchini bildet sich. Einfach so Schritt für Schritt, so wie es dieser Bauplan Gottes vorsieht, vonstatten geht. Denn dieses Wachstum im Leben, das sucht der Herr auch bei uns. Sowohl bei uns jedem persönlich, als auch insgesamt in der Gemeinde. Er will, dass wir wachsen in der Gnade und der Erkenntnis von Jesus Christus bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Es alles ist eine Sache des Lebens. Es sicherlich Lehre und Belehrung und Ermahnung, all diese Dinge sind wichtig, sehr wichtig, sollen sie nie irgendwie klein machen. Aber Lehre alleine wird dich noch nicht wachsen lassen. Da braucht es Leben, lebendige Worte, die Leben vermitteln. Du nur die Bibel verstehst, ja, das ist deshalb so und das ist deshalb so und das ja, der Zusammenhang hier und da und dort und alles weißt du genau. Aber wo ist die Frucht daraus in deinem Leben? Das sucht der Herr. Es ist gut, die Bibel sehr gut zu kennen. Da können wir nie zu wenig tun. Aber es soll nicht dabei bleiben, sondern ein Ausdruck davon da sein. Und das soll auch unser Gebetsanliegen sein. Ich möchte das Wort kennen, aber ich möchte auch dieses Wort darstellen in meinem Leben. Wo immer ich bin, dieses Wort soll seinen Ausdruck finden. Und diese Verse jetzt vor allen Dingen halt auf 5 bis 7 möchte ich eingehen. Sie zeigen uns diese Entwicklung, wie das entsteht. Das hat Petrus so aufgeschrieben, in der Leitung des Heiligen Geistes. Eine Pflanze, die kann dazu eigentlich nicht viel beitragen. Das macht sie einfach so. Wenn die Bedingungen stimmen, dann wächst sie. Der Bauplan des Lebens ist so. Wenn da kein Wasser ist, dann wächst sie halt nicht. Oder wenn der Boden zu hart ist, kann sie auch nicht wachsen. Oder sonst irgendwas nicht stimmt. Kann da nichts machen. Aber bei uns ist es anders. Wir sind nicht nur so wie eine Pflanze. Sicher, das Leben ist in uns. Ohne das könnte es auch kein Wachstum geben. Aber die Pflege dieses Lebens, die hat Gott uns anvertraut. Jedem von uns persönlich. Du musst danach gucken, dass du auch genug Wasser hast. Du musst klar gucken, dass der Boden gelockert wird, hart wird und das Leben nicht mehr wachsen kann. Und je nachdem, wie die Pflege ist, so ist auch das Wachstum. An dem Leben selbst liegt es nicht. Das hat die Kraft, das kann es. Aber wie pflege ich dieses Leben? Und deshalb schreibt Petrus, reicht reichlich dar. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran. Nicht nur ja hier und da mal, wenn ich gerade mal Zeit habe, sondern allen Fleiß daran und reicht in euren Glauben reichlich Tugend dar. Also da braucht es ein fleißiges Darreichen, sich kümmern um dieses Wachstum. Und ich denke, praktisch ist uns das schon klar. Klar, es sind viele Dinge, wie wir uns darum kümmern, dass ich mein Herz dem Herrn gebe. Herr Jesus, ich gebe dir mein Herz, das mein Gebet ist. Oder wenn was ist, was mein Herz hart macht und ich merke es, oh Herr, hilf mir, reinige mein Herz. Nimm diesen Stein weg. Oder ich muss irgendwas lassen. Und dann, ich komme zum Wort. Ja, ich komme zur Versammlung. So viele Dinge, wie wir dieses Leben pflegen können. Das ist ganz praktisch, ganz konkret. Das ist nichts Schwieriges, nichts Theoretisches. Sondern sehr praktisch und konkret. Dieses Leben, dieses Wachstum beginnt mit dem Glauben. Durch den Glauben haben wir das Leben Gottes empfangen. Sind wir von Neuem geboren worden. Sind wir aus Gott geboren. Das ist der Beginn mit dem Glauben. Und in diesem Samen ist eigentlich schon alles drin. Nur muss er sich jetzt noch entfalten. Muss noch wachsen. Und das Erste, was Petrus hier nennt, ist Tugend. Das ist ein ganz einfaches Wort vielleicht, aber ich will da jetzt nicht so viel drauf eingehen, was dies alles bedeutet. Aber mir kam dieses Lied, als ich mich damit beschäftigt habe, welch ein Wunder ist in meinem Leben geschehen, seit Jesus zog ein in mein Herz. Da ist der Herr reingekommen, das ewige Leben. Der göttliche Same in dir, der alle Fähigkeiten hat, dieses Leben zu entwickeln, zu entfalten, zur vollen Reife zu bringen. Das ist ein Wunder. Das größte Wunder, gell, haben wir doch mal ein Lied gesungen. Das größte Wunder in diesem Weltenraum, dass Menschenkinder zu Gottes Kindern werden können. Gell? Da ist was Wunderbares geschehen. Da kommt aus dir heraus auf einmal das Verlangen, Tugend darzureichen. Vor was dir vielleicht, egal ob du launisch, mürrisch oder sonst was bist, oder vielleicht ein bisschen geflunkert hast irgendwo oder kleine Betrügereien gemacht hast vielleicht, nicht jeder von uns, aber manch einer, das ein Leben in dir sagt, nein, geht nicht. Wir reichen Tugend dar. So einfach fängt es an. Wir reichen in unserem Glauben Tugend dar. Und da soll es nicht stocken, dieses Lebenswachstum. Sondern wenn der Herr was berührt in dir, tu das jetzt weg. Folgen dir und das Leben wächst weiter. Wir reichen Tugend dar. Ich habe dazu einen Vers. Philipper 2, Vers 14 und 15. Tut alles ohne Murren und ohne Einwände. Ja, es ist auch so Ausdruck dieser Tugend. die immer schimpft an der Uni oder im Geschäft, tut alles ohne Murren und ohne Einwände. So ist dieses Leben, damit ihr ohne Tadel und lauter werdet. Kinder Gottes, makellos, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Ja, lasst uns alle zunehmen, dass diese Tugend, die in diesem Leben drin ist, einfach rauskommt. Und nicht mehr murren und schimpfen, sondern in dem Herrn die Dinge tun. Petrus fährt fort und sagt, und in der Tugend Erkenntnis. Es gibt viele Menschen, die etwas über Jesus wissen. Wissen, was er getan hat, auch ihre Vorstellungen haben über ihn. Aber sie kennen ihn noch nicht. Und wenn du ihn am Anfang aufgenommen hast, erkennst du ihn so ein kleines bisschen. Aber es kommt der Tag, wo dir dieser lebendige Herr noch viel größer und viel herrlicher erscheint. Das ist vielleicht auch nicht nur einmal, sondern mehr und mehr. Petrus hatte auch diese Erfahrung. Er ist schon einige Zeit dem Herrn gefolgt. Aber dann kam der Tag, wo er gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da ist was aufgeleuchtet in seinem Herzen. Da hat er ihn noch viel mehr kennengelernt. So sollen auch wir unseren Herrn wirklich klar und deutlich kennen. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, um es etwas zu veranschaulichen. In der Schöpfung, der Herstellung der Erde, ganz zu Anfang, was in 1. Mose 1 beschrieben ist, dort beginnt es einfach mit Licht. Gott sprach, es werde Licht. Ja, wie wir jetzt gerade gelesen haben, es sind Lichter in dieser Welt, die scheinen. Aber dann gibt es den vierten Tag. Dort wird die Sonne geschaffen und der Mond. Da ist ein bestimmtes, ein definiertes Licht. Nicht einfach Licht, so wie es an einem trüben Tag einfach hell wird, aber du siehst die Sonne da. Und so sollen auch wir den Herrn so klar erkennen. Soll aufgehen in deinem Herzen als die Sonne. So klar, so definiert. Ich habe einen Vers noch dazu. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen leuchtet, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi. Das ist nicht nur ein allgemeines Licht, sondern dort ist das Angesicht des Herrn. Kennst du sein Angesicht? Kennst du seine Person? Es geht darum, ihn zu kennen. In dieser Tugend reichen wir Erkenntnis dar. Dann geht es weiter mit Selbstbeherrschung. Ich denke nicht, dass hier eine Selbstbeherrschung gemeint ist von Menschen, die halt sehr beherrscht sind und sich immer in der Gewalt haben. Oder auch nicht so eine Selbstbeherrschung, wo ich die Zähne zusammenbeiß und den Ärger dann irgendwie runterschluck. Das ist was anderes. Das griechische Wort ist Kratos. Und Kratos bedeutet, so haben es Brüder herausgefunden, die Herrschaft Gottes. Dass in deinem Leben die Herrschaft Gottes da ist. So wie dieses Licht in 1. Mose, die Sonne regiert den Tag und der Mond die Nacht. Dass ein Regieren da durch das Licht. Und so soll, dadurch, dass du den Herrn kennst, die Herrschaft Gottes in dir aufgerichtet werden. Und diese Herrschaft, diese Selbstbeherrschung, dass der Herr in dir regiert, das ist gemein. Und das ist wunderbar. Weißt du, Menschen, die sich selbst in der Gewalt haben, die Gefühl zeigen können, doch nicht so wie ein Vulkan das Gefühl. Oder Menschen, die kaum Gefühl haben können, ein kleines Tröpflein. sondern so dosiert, weil dein Gefühl unter der Herrschaft Gottes ist, so angemessen ist, dass wir es in der Weise zeigen können, wie es dem Herrn gemäß ist. Wir wollen Selbstbeherrschung, diese Herrschaft Gottes in unserem Leben haben. Ich möchte noch den Vers Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Hier zeigt sich noch was Zusätzliches. Es ist die Herrschaft Gottes in deinem Leben. Aber in dieser Herrschaft herrschst du. Das ist nicht erstaunlich? Du bist unter der Herrschaft Gottes. Aber du lernst zu herrschen mit ihm und durch ihn. Einerseits über dein Gefühl und deinen Verstand, deine Meinungen, deine Taten, aber auch in deiner Umgebung. Zu lernen, da zu herrschen. Dass, wenn mal irgendwo auch etwas gestoppt werden muss, du sagen musst, also hört mal zu, das geht so nicht. Bei Paulus sieht man es. Er war auf dem Schiff als Gefangener. Aber wer am Schluss eigentlich der Kapitän war, war Paulus, wenn man das so liest in der Apostelgeschichte. Weil er ein Mensch war, der unter der Herrschaft Gottes war und ihm Leben geherrscht hat durch den einen. Ja, wir lesen weiter. In der Selbstbeherrschung Ausdauer. Dazu hat die folgenden Vers, 2. Korinther 1, Vers 6. Haben wir aber Drangsal, so geschieht es euch zu Trost und Rettung. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld die gleichen Leiden ertragt, die auch wir ertragen. Amen. Wenn wir mit dem Herrn gehen, kommt es immer wieder zu Situationen, die wir nicht erwarten und die uns nicht schmecken und die uns gar nicht gefallen. Und da brauchen wir Ausdauer, Geduld, Leiden ertragen können. Es ist gut, sich mit solch einem Sinn zu wappnen. Gar wenn man jung ist, voller Elan und Freude, dem Herrn nachfolgen will, denkt, jetzt muss doch alles klappen. Und dann kommen auf einmal sehr schwierige Erfahrungen. Da brauchen wir Ausdauer. Aber mit der Ausdauer und diesem Leiden, was steht hier, kommt auch Trost. Gott schickt nicht nur allein Leiden und Schwierigkeiten. Er schickt immer auch Trost. Und ich weiß nicht, wie ihr es auch schon so erfahren habt. Kommt ein großes Problem auf dich zu und mittendrin ist plötzlich sein Trost da. Wie so an einem wüsten Tag, wo alles kommt, Hagel, Blitze und alles. Zwischendrin geht auf einmal die Wolkendecke auf und ein paar Sonnenstrahlen kommen. Das ist der Trost vom Herrn. Herr Jesus, so tröstet der Herr uns. Nimm nicht das Leiden unbedingt weg, sondern wir müssen durch viele Dinge. Auch er ist durch Leiden gegangen, schlimmstes Leiden, was das wir nie halt ertragen könnten. Aber er steht uns dann bei, er ist mit uns. Es ist gut, dann nicht zu hadern oder mutlos zu werden. Das ist dann der Feind, die Rebellion auch, warum lässt Gott es zu? Und, sondern weiter dem Herrn zu vertrauen. Und Ausdauer, Geduld zu haben. In diesem Leben ist es. Das Leben hat Geduld. Gottes Leben hat Ausdauer. Und die können wir darreichen. Amen. Und dann geht es hier weiter. In der Ausdauer, göttlicher Ausdruck haben wir hier übersetzt. Die Grundbedeutung von dem Wort ist Gottesfurcht, Scheu vor Gott. Ich möchte es mehrmals diesen Aspekt betonen, der Gottesfurcht. Es drückt solch eine Anbetung und Verehrung, einen tiefen Respekt und Achtung vor Gott aus, dass wir unseren Gott in einer Weise hochhalten und ihm untertan sind. Es ist nicht meine Haltung, ich muss es gestehen. Ich habe da großen Mangel, dass ich auf keinen Fall irgendeines seiner Gebote verletzen wollte. Ihm wirklich untertan bin. Es entsteht aus diesem, dass wir auch Leiden ertragen und Geduld üben, dass wir diese Verehrung, tiefe Wertschätzung für Gott haben. Ich denke, dass diese Haltung in diesem Gebet von Paulus in Epheser 3, 14 folgende zum Ausdruck kommt. Also Epheser 3, 14. Aus diesem Grund beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er beugt seine Knie. Er betet nicht nur so, ja, lieber Vater, jetzt so und so, sondern eine Ernsthaftigkeit, ihm zu entsprechen, ihm zu gefallen und voll Glauben. Ja, es gibt noch andere Stellen auch. Ja. Das ist der Petrus 1, Vers 17. Wenn er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so durchlauft die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Amen. Und solche sein, Herr, die unseren Vater so anrufen, solch einer Liebe. Nicht, dass dort ein distanziertes Verhältnis da ist. Es ist sehr vertraut, sehr nah, sehr eng, aber doch voller Respekt. Wir rufen ihn als Vater an, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Und dann geht es weiter. Von dieser auf Gott bezogenen Gottesfurcht wendet er sich zur Bruderliebe und möchte sagen, dass aus solch einer Haltung Gott gegenüber, da fließt mit Sicherheit die Bruderliebe. Wie kannst du Gott so ehren und lieben, wenn du die Brüder da nicht liebst? Dann ist deine Gottesverehrung nur eine äußere Schau. Wenn dann nicht daraus Bruderliebe fließt. Und da sollen wir alle so zunehmen. Johannes hat es ja so schön beschrieben in seinem Brief. 1. Johannes 4, Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Lasst uns einander lieben. Woher kommt die? Weil du von Gott geboren bist und weil du Gott kennst. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, und zwar in den Evangelien. Ich habe es vor allem den Matthäus vor Augen. Da werden am Anfang vielerlei Dinge beschrieben. Ja, Bergpredigt kommt davor, dann werden Heilungen getan, die Speisung der 5000, vielerlei Geschichten. Aber dann von Kapitel 18 bis 20, dort ist ein Thema, Bruderliebe. Man kann es auch anders einteilen, aber ich möchte es jetzt heute Morgen mal so sehen. Geh mal einen Schnellzug da durch. Er fängt an, die Jünger sagen zu Jesus, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Das Gegensatz zur Bruderliebe. Wenn du danach suchst, wer ist der Größte? Jesus rief ein kleines Kind zu sich, stellt es in ihre Mitte und sagt, wenn ihr nicht umkehrt und eines dieser kleinen Kinder werdet, damit, dass wir uns die Kleinen, die Schwachen kümmern. Nicht dort, wo du viel zurückerwarten kannst, sondern dort, wo du halt vielleicht nichts zurückerwarten kannst. Und das betont er hier sehr. Dann keinen Anstoß zu geben. Bruderliebe bedeutet, ich möchte keinen Anstoß geben. Herr, bewahr mich. Sonst strauchelt mein Bruder vielleicht über das, was ich tue oder sage. Das ist Bruderliebe. Und dann weiter. Hier, dann kommt das Gleichnis von dem Schaf, das verloren geht. wenn da ein Bruder ist, der sich irgendwo verirrt hat. Naja, selber schuld, ja, wird schon irgendwie das zurückfinden. Oder ich gehe nach, such den Bruder auf. Das ist Bruderliebe. Oder dann ist ein Bruder, der in Sünde geraten ist. Naja, jetzt was machen wir? Es ist dann immer schwierig zu ermahnen und darauf hinzuweisen. Man weicht dem aus, will es lieber nicht machen. Was Nettes einander zu sagen, das ist ja immer schön. Aber was zu sagen, du, da bist du auf dem falschen Weg. Nicht so einfach. Aber Bruderliebe tut auch das. Nicht, dass wir jetzt alle einander ständig so ermahnen, das ist dann auch nicht hilfreich. Mal geht es auch darum, viel zu tragen und zuzudecken, bestimmt. Aber der Herr leitet schon, wenn es dran ist, zu ermahnen und zu sagen, du, wenn du das machst, das ist nicht dem Herrn gemäß. Das ist Bruderliebe, das zu tun. Und dann ganz wichtig, vergeben. Wenn du nicht vergeben kannst, wie sieht es dann aus mit deiner Bruderliebe? Da musst du Bruderliebe entwickeln. Und Schwesterliebe natürlich. Geschwisterliebe. Ja? Dann, wie geht's weiter? Dann spricht er hier über Ehe. Es gibt manchmal Geschwister, die sind in der Gemeinde voll da, aber zu Hause ist ständig Krach. Ist das dem Herrn gemäß? Das ist dann vielleicht mehr so eine zur Schau getragene Bruderliebe. Es fängt bei dir zu Hause an, ja? Dass deine Ehe so ist, dass deine Frau liebst, dass Frau ihren Mann liebt und die Kinder so in der rechten Weise aufgezogen werden. Nicht, die laufen irgendwie mit oder so, war auch nicht zu hoch erhoben. Die Kinder in der rechten Weise von dem Herrn erzieht. Ganz wichtig für die Bruderliebe. Ja, Amen. Und dann auch das nicht größer sein wollen als andere. Und dann dieser letzte Vers ist, gut, ich kann es nicht auf alles eingehen, Matthäus 20, 28 oder 27, fangen wir schon an. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der Ausdruck der Bruderliebe. Dass die Bereitschaft da ist, einander zu dienen. Sich nicht höher als die anderen einzustufen, sondern niedriger. Bereit sein zu dienen und einander zu tragen. Könnt ihr denken, jetzt der Gipfel reicht, oder? Aber in der Bruderliebe reicht die Liebe da. Was ist jetzt da noch mehr? In der Bruderliebe die Liebe. Gehen wir nochmal zurück zu Epheser 3. Da hatten wir Vers 16 vorher schon. Also Vers 14 und 15, ja. Und dort betet dann Paulus. Und er betet für die Liebe. Ich lese es mal ab Vers 16. Dass er euch, also der Vater, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, hinein in den inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, stark seid, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet, bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Das ist sein Gebet hier. Er betet dafür, dass sie alle gemeinsam die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe erfassen. Damit ist Christus gemeint. Christus ist hier gemeint. Den können wir nicht alleine erfassen. Dafür brauchen wir die ganze Gemeinde. Was bisher bei dieser Reihenfolge noch mehr individuell war, wird hier in diesem letzten Punkt, schon ja davor, aber hier besonders, zu einer Sache des Leibes. Diese Liebe, diese Person des Herrn, die können wir nur gemeinsam ausdrücken. Und deswegen fährt er dann auch weiter, auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Mir ist hier aufgefallen, dass es die Liebe Christi heißt. An vielen Stellen in der Bibel lesen wir von der Liebe Gottes. Ich habe es nicht gezählt, aber Liebe Gottes wird sehr oft erwähnt. Die Liebe Christi dreimal. Das ist was Besonderes. Gut, es ist einmal die Liebe, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Ja. Und dann ist es, die Liebe Christi drängt uns so. Und hier ist die Liebe Christi zu erkennen. Möchtet ihr das? Gemeinsam diese Liebe Christi erkennen? Wir brauchen diese Entwicklung, brauchen dieses Wachstum, was hier Petrus beschrieben hat, wo er sagt, diese Dinge sollen in uns vorhanden sein und reichlich zunehmen, dass wir gemeinsam diese Liebe ergreifen und erkennen. Und dann ist es nicht mehr nur eine individuelle Liebe, sondern es ist die Liebe des Leibes zum Herrn, unsere gemeinsame Liebe zu ihm. Der möge uns Licht geben, zu ihm völlig ergreifen und erkennen. Amen. Lob den Herrn.
Ja, lob den Herrn. Es ist uns alles zum Leben und zur Göttlichkeit geschenkt. Ist es nicht wunderbar? Wenn wir so ein großes Geschenk empfangen haben, was gibt's da noch weiteres zu tun oder zu sagen? Können wir nicht einfach Danke sagen, uns hinsetzen und uns dran freuen? Wie die Überschrift schon sagt, es geht darum, auch zu wachsen. Wir sollen dem Herrn Danke sagen, wir sollen uns dran freuen an allem, was wir empfangen haben, aber wir sollen es auch in Besitz nehmen, wir sollen es auch ergreifen und auch darreichen. Ich habe geguckt, was dieses Wort darreichen eigentlich bedeutet. Und es ist tatsächlich so, es gibt dieses Wort nur ein einziges Mal im Neuen Testament. Es ist ein bisschen geheimnisvoll. Manche übersetzen es mit geben oder hinzufügen. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass wir das, was wir empfangen haben, jetzt einsetzen. Man könnte es vielleicht beschreiben wie ein Kuchen backen oder etwas kochen. Da hat man auch ganz viele Zutaten vielleicht im Schrank und dann nimmt man sie eine nach der anderen und fügt sie hinzu und backt etwas oder kocht etwas. Oder wenn man etwas baut, ja, da gibt es auch das Baumaterial und man nimmt das Stück für Stück von verschiedenen Materialien und baut das Haus. So, wir haben so viel empfangen. Und jetzt können wir es Stück für Stück nehmen, austeilen, aktiv damit sein. Wir brauchen nicht mehr suchen, gell? Wir brauchen nicht noch nach was suchen, was Zusätzlichem. Ach, da fehlt mir was. Ich habe zwar den Herrn, aber irgendwie, ich muss mich mal umgucken, wo ich sonst noch was finde. Wir haben es alles im Herrn. Wir haben es alles im Wort. Wir haben es alles in unserem Geist. Aber jetzt sollen wir es einsetzen. Jetzt sollen wir es austeilen. Und wenn immer es irgendwo Mangel gibt, wir wissen eigentlich, wir haben es im Herrn und wir können es jetzt ergreifen. Wenn wir zusammen dienen, ja, manchmal ist es nicht so einfach, zusammen zu dienen. Es ist vielleicht jemand, denkt ganz anders oder handelt ganz anders. Ja, was sollen wir tun? Wir brauchen vielleicht manchmal Selbstbeherrschung. Wir brauchen Ausdauer. Und wir haben es ja auch im Herrn. Wir haben es schon empfangen. Und jetzt können wir es austeilen. Jetzt können wir sagen, Herr, ich übe mich in dir, mein Selbst zu beherrschen. Herr, ich nehme von dir Ausdauer. Herr, ich möchte, dass göttlicher Ausdruck hervorkommt. Und das wird sowohl unser Glaubensleben sehr reich machen, aber es wird auch, wie schon gesagt wurde, auch das Gemeindeleben sehr reich machen. Es gibt im Gemeindeleben einen göttlichen Ausdruck. Lob den Herrn.
Das Bild von der Pflanze fand ich sehr gut und ermutigend. Wir stehen ja auch in einem Wachstumsprozess. Wir haben alles empfangen zum Leben und zur Göttlichkeit oder zum Wandel in Gottesfurcht. Haben wir alles schon empfangen, aber dabei bleiben wir nicht stehen oder dürfen wir auch nicht stehen bleiben. Egal wie lange wir schon dieses kostbare Gut empfangen haben, selbst wie gut wir den Herrn schon kennen, wie weit und wie viele Erfahrungen wir mit dem Herrn schon gemacht haben. Wir wollen, dass diese Dinge in uns vorhanden sind, aber nicht nur in uns vorhanden sind, sondern sogar reichlich zunehmen. Das ist eine gute Haltung. Ich glaube, das ist auch eine gesunde Haltung für uns Gläubige, dass wir uns nicht auf dem ausruhen, was wir gestern erfahren haben, sondern dass wir immer nach vorne schauen. Der Paulus bezeugt das ja auch und er ist ganz stark in dieser Aussage, als er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich denke, das ist eine Haltung, die uns auch rettet, die uns Gläubige auch rettet, vor stehen zu bleiben. Ich habe das heute sehr geschätzt, dieses Bild von der Pflanze. Ja, der Same ist, beinhaltet alles. Der ganze Bauplan ist in diesem Samen enthalten. Aber diese Pflanze, wenn man es mal so sagen kann, sie will wachsen. Ja, es ist in ihrer Natur angelegt. Wenn die Bedingungen günstig sind, so wie sie es braucht, dann wächst sie einfach weiter. Und so sind wir auch. Lobt den Herrn. Wir haben alles empfangen zum Leben und zur Göttlichkeit. Und dieses Leben ist ein Leben, das wachsen will. Und ich möchte auch diese Haltung haben. Das hat mich heute Morgen ermutigt, dass diese Dinge vorhanden sind, aber auch reichlich zunehmen sollen. Ja, und auch noch zu diesem, was Andreas gerade sagte. Mir ist auch dieses Wörtchen darreichen heute aufgefallen. Ja, und das Wachstum, dass wir wachsen, ist nicht nur ein Wachstum für uns selber, sondern ich dachte auch an den Vers im Epheser 4, es ist ein Wachstum des Leibes. Und in diesem Leib sind wir alle Gelenke der Darreichung. Und wenn wir darreichen, was wir empfangen haben, wenn wir weitergeben, was wir in unserem Glauben empfangen haben, im Geist empfangen haben, dann bewirkt das Wachstum. Und dann bewirkt das nicht nur mein eigenes Wachstum, dann bin ich am Ende eine große Frucht. Nein, es ist ein Leib, der zusammenwächst und der wächst nur durch Darreichung. Lobt den Herrn für den Leib und das Wachstum des Leibes. Amen.
Also, das ist doch wunderbar, denn wenn diese Dinge in euch vorhanden sind, bei Dingen denken wir so an Dinge. Aber eigentlich sind das alle wunderbare Aspekte des Lebens des Herrn. Und das ist in uns schon vorhanden, lobt den Herrn. Zum Beispiel mache ich immer wieder Erfahrung auch mit Selbstbeherrschung. Ja, wie will man sein Selbst beherrschen? Also da kann man dann an andere Gedanken denken, aber die Sache ist immer noch nicht geregelt. Oder aus der Tür rausgehen, aber es kocht immer noch. Selbstbeherrschung ist eigentlich der Herr selber, das Leben des Herrn. Herr, ich brauche dich, das ist jetzt nicht in mir, aber komm doch du jetzt da hinein. Meine Seele braucht Rettung. Diese ganzen Tugenden sind in unserem Geist, aber die wollen Gestalt gewinnen in uns und in unserer Seele etwas wirken. Ja, lob den Herrn. Also, das ist alles der Herr, Bruderliebe. Wie will man manchmal Brüder lieben? Aber der Herr ist diese Bruderliebe in uns. Lob den Herrn. Und ich will auch noch sagen, am Anfang vor diesen Dingen steht der Glaube. Reicht in eurem Glauben reichlich dar. Ich danke dem Herrn, dass er uns den Glauben geschenkt hat, dass wir den Glauben in uns haben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben, lobt den Herrn. Und zum Schluss Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Lobe den Herrn. Ja, wir haben dies alles empfangen, den Herrn in seinen reichen Aspekten. Und er wird uns werden, lobt den Herrn. Dann wachsen wir und dann wächst die Gemeinde. So, ich wünsche uns allen eine gute Woche mit viel Darreichung.